ARD.
Ich bin Mario Neumann und treffe meinen jeweiligen Gast für diesen Bremen 2 Podcast absolut zufällig. Diesmal war Martin Summen bereit dazu, eine Stunde zu reden. Es ist unsere 94. Folge dieses Eine Stunde Reden Podcasts und ich sag mal, einen teilweise so mystischen oder auch abgespaceden Gast hatten wir bisher noch nicht.
Der Sturm wird kommen, ob klimatechnisch oder aber hier, wenn man gen Osten sieht, der wird kommen. Leider. Wie konnte er das alles vorausahnen, dass es ein falsches Firmament gibt und. Da sage ich nur Dankeschön, Mr. Elon Musk. Weil so viele Satelliten, die da oben rumschwirren, ich glaube nicht, dass es so gut ist.
Martin Summen spricht offen, ehrlich und mutig. Über die Vision mit dem Müll, seine Jahre im Gefängnis und seine Drogensucht. Schon als Teenager kommt er übers Kiffen im Emsland an Heroin.
Ich wollte immer wieder daraus, aber es wurde immer schwerer. Weil mit dem Makel, ne, bekannt zu sein, mit Drogen in Verbindung gebracht zu werden, hat man es schwer, in einer, in Anführungsstrichen, normalen Gesellschaft Fuß zu fassen. Meine Arme waren fit. Also ich habe nicht regelmäßig geballert. Ich habe auch gelegentlich geraucht oder durch die Nase.
Seit Jahren bekommt Martin Drogenersatzstoffe, wie es sich lebt zwischen Baum und Borke der Gesellschaft, was er eigentlich am liebsten machen würde und wofür er ganz besonders dankbar ist. Das erzählt er jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Martin Summen.
Hallo.
Wir haben uns getroffen an einer Straßenbahnhaltestelle. Ich habe mein Schild wirklich hochgehalten und das Lustige war, es hielt auch eine Bahn. Leute stiegen ein, Leute stiegen aus und dann fuhr die Bahn weg. Mein Blick wurde wieder frei und drüben auf der anderen Seite im Wartehäuschen saß ein Mann mit einer Basecap auf dem Kopf. Und der hat gegrüßt, die Hand zum Gruß gehoben, gewunken. Und was war in Ihrem Kopf? Was dachten Sie, als Sie das Schild gesehen haben?
Ich kam gerade vom Arbeitsamt und habe da für 2 Stunden umsonst gewartet und habe gedacht, ja, kann ich auch 1 Stunde hier investieren, weil ich eh nicht viel zu tun habe.
Und was dachten Sie, worum es geht? 1 Stunde reden, was war Ihre Vorstellung?
Ein Plausch.
Ja.
Habe ich gedacht.
Das ist ja irre. Sie haben das auf Anhieb sofort richtig interpretiert.
Ja.
Weil wir bei Bremen 2 gehen davon aus, dass jeder Mensch eben eine Geschichte zu erzählen hat, letztendlich die Geschichte seines Lebens.
Und auf Sicherheit, bestimmt sogar.
Und das Besondere ist halt, dass wir irgendjemanden irgendwo zufällig treffen. Das habe ich Ihnen eben schon erzählt, als wir da saßen. Ich habe mich kurz zu Ihnen gesetzt in das Wartehäuschen und da haben Sie schon gleich gesagt.
Was habe ich gesagt?
Ich glaube nicht an Zufälle, haben Sie gesagt.
Nee, das glaube ich nicht.
Das macht es schon ein bisschen spannend.
Weil alles ist vorhersehbar und im Grunde genommen, ja, Zufälle. Was sind Zufälle? Wenn man da mal genau drüber nachdenkt, alles hängt miteinander zusammen. So wie die Leute miteinander umgehen, so sind auch die Wetter. Es sind nicht nur die Drecksachen, die da in der Luft sind. Das ist auch der Umgang miteinander. Respektlosigkeit und diese ganzen Geschichten.
Und das macht schlechtes Wetter, glauben Sie?
Ja, mit Sicherheit. Haben Sie in der Kindheit nie einen Streit mitgekriegt, Ihrer Eltern, wo Sie dann als Kind in den Raum reingekommen sind und die Luft war zum Schneiden dick? Das ist diese statische Energie, die ich meine, die auch die Wetter ausmachen. Zudem kommt dann auch noch diese ganzen Raketen, die wir ins All starten, die auch noch jede Menge Müll verursachen. Droben wie drunten, im Meeren. Etc. pp. Und das verursacht natürlich Klima. Klima zwischen den Menschen verursacht genauso die Wetter wie dieser Dreck. Und dass das nicht ohne bleibt, ist unverkennbar.
Wenn ich still bin, denke ich immer. Nicht wundern.
Ja, ich auch. Geht mir nicht anders.
Okay.
Gibt nie einen Stillstand.
Aber glauben Sie, dass es dann hier sozusagen irgendwie schon irgendwo einprogrammiert war, dass wir beide uns heute über den Weg laufen? Ich mit diesem Schild in der Hand, Sie mit der Zeit?
Ja, früher oder später bestimmt, ja. Ich wusste nicht wann oder wo, aber ich wusste, irgendwann kommt noch ein Punkt, wo ich angesprochen werde auf meine Person, beziehungsweise warum oder wieso ich plötzlich in die Kirche gehe, plötzlich wieder zu meinem Glauben gefunden habe und plötzlich keine Lust mehr auf Drogen hatte. Das hängt alles miteinander zusammen.
Fangen wir mal vorne an. Sie haben ja eben schon ein schönes Stichwort gebracht, Eltern, Streit.
Ja, ich bin Scheidungskind.
Wie alt waren Sie?
Als mein Vater ging, 3, glaube ich.
Und Sie waren das wievielte Kind?
Das letzte.
Von?
5. Eigentlich 6. Der erste ist an der Nabelschnur umgekommen bei der Geburt. Eigentlich bin ich der erste und der letzte.
Wie? Die 4 vorher?
Der erste, der sich an der Nabelschnur umgebracht hat, beziehungsweise erhängt hat.
Ach so, Sie glauben, dass Sie...
Dass ich eigentlich da schon hätte auf der Welt sein.
Dass Sie dann wiedergekommen sind, also nochmal gekommen sind.
Ja, richtig. Um meinen göttlichen Auftrag zu erfüllen. Wobei, es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen, weil ich weiß, dieses Thema ist nicht unbedingt jedermanns Sache.
Ja, und vermutlich schmunzeln jetzt schon viele.
Ja.
Und sagen, oh, 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 was haben Sie denn da für einen Freak aufgegabelt?
Das ist, ich finde, die Zeit ist sehr viel freakiger wie meine
Gedanken.
Meine Gedanken.
Ja.
Sehr viel freakiger.
Also
ich verurteile niemanden, der so lebt, wie er lebt. Niemanden. Ich zeige auch nicht mit dem Finger auf andere Leute. Oder verurteile sie wegen ihres
Lebenswandels.
Auf keinen Fall. Was allerdings mir widerfährt, dadurch, dass ich mich zu meinem Glauben bekenne. Seltsamerweise. Und dennoch, ich vergebe in dem Moment. Weil sonst müsste ich meine Hand erheben und das tue ich nicht mehr. Aus dem Alter bin ich da raus.
Also als Sie 3 Jahre alt waren, ging Ihr Vater.
Ja.
Ihre Mutter blieb mit 5 Kindern
alleine.
Für wie lange?
Bis ans Lebensende.
Hat sie keinen Partner mehr?
Nein, sie war treu. Ihrer Ehe treu.
Und warum war es der Vater nicht? Wissen Sie es oder wurde das nie?
Es war wohl so, dass er schwere Alkoholprobleme hatte und dadurch gewalttätig wurde. Als 3-Jähriger kann man ja wohl schlecht dazwischen gehen. Und mir blieb eigentlich nur unter der Eckbank mich zu verkriechen und dann ein Gebet zu sprechen. Er muss weg. Er tritt gegen den Schornstein, bricht sich den Zeh und musste weg. Am nächsten Tag hat er die Scheidung eingereicht und ist dann auch weg.
Und Sie haben ihn nicht mehr gesehen?
Nie wieder. Und seither habe ich mich dazu entschieden, meinen heiligen Vater als Vater anzuerkennen, damit ich überhaupt einen Vater habe. Ich spreche jetzt einfach so drauf los.
Ja, ja, das ist
ohne Überlegung, ohne Wenn und Aber. Ne?
Aber halten Sie als 3-Jähriger schon das Konzept von einem Gott oder von einem übernatürlichen Wesen?
Ja, definitiv. Weil meine Mutter war auch sehr gotteswürdig.
Konfession? Katholisch, evangelisch?
Katholisch. Und das in Bremen.
Wo stammt sie her?
Emsland.
Ja gut.
Jetzt schwarz. Mhm. Tiefschwarz. Mhm. Aber nicht unbedingt gläubig. Das ist eher so eine, wir gehen mal zur Kirche und zu gucken, was los ist.
Ja. Ne?
Und anschließend in die Kneipe.
War Ihr Vater auch gegen Sie gewalttätig?
Nein.
Und haben Sie noch Bilder, wenn Sie zurückdenken, die noch da sind?
Wie er sich nur gegenüber? 2. Einmal, wo er vom Spiegel stand und sich rasiert hat, damit er seine Arbeit aufnehmen kann, bei meinem Onkel als Busfahrer. Und eines, wo er auf meine Mutter eingeschlagen hat.
Mit der Hand oder mit der Faust? Oder?
Mit allem, was er in der Hand hatte. Und auch mit Füßen und. Also es war nicht schön, ganz bestimmt nicht.
Und haben Ihre Geschwister was gemacht? Also
ja, meine Schwestern sind dazwischen gegangen. Die waren schließlich auch älter. Aber die haben dafür aber auch dementsprechend was abgekriegt.
Also haben Sie 4 Schwestern?
2. Okay. Und 2 Brüder. Und ich bin nach Bremen gezogen wegen meines Lebenswandels, um meinen Geschwistern nicht allzu schwer zur Last zu fallen. Weil ich bin halt in der Lebenslüge aufgesessen.
Ja.
Und meine Geschwister waren einfach überfordert, mit mir auf mich aufzupassen.
Und können Sie können Sie die formulieren, die Lebenslüge,
die Lebenslüge war Drogen.
Ja.
Definitiv.
Und das war im Emsland, dass Sie daran gekommen sind.
Ja. Und ich bin auch drauf gebracht worden, weil ich bin aus einer Familie, die gut situiert war, beziehungsweise mein Onkel. Und der Freund meiner älteren Schwester, der hat schon eine Ansage gemacht, wenn sie sich trennt, würde er mich draufbringen.
Auf was? Auf welchen Stoff?
Auf Edge, Heroin.
Also er wollte sich quasi rächen an der Schwester?
Ja, richtig. Das war so eine Art Rache.
Weil sie hat ihm irgendwann den Laufpass gegeben, oder?
Ja, und dann ist es so passiert. Also es war nicht so, dass ich mich dagegen gewehrt habe, ne? Weil ich war auch neugierig. In dem Alter ist man neugierig.
In dem Alter heißt?
14. 13, 14. 12. Mit 12 bin ich angefangen zu kiffen.
In welchem Ort war das im Emsland? Wollen Sie es sagen? Oder ich fragte mal ein bisschen vorsichtig. Ne? Entscheiden Sie selber.
Bei Haselünne, sage ich mal.
Bei Haselünne.
Ja, oder besser gesagt bei Lingen. Zwischen Lingen und Memmen.
Und waren Sie ja Schüler zu der Zeit?
Ja. Ich habe für die Schule eigentlich herzlich wenig gemacht. Und trotzdem bin ich so durchgeschlittert. Ich habe Hausaufgaben kannte ich nicht so wirklich. Also meine Schule war Wald. Natur, Biologie. Komischerweise die Fächer, die mich interessiert haben, da hatte ich auch überall 2 drin. Aber die mich nicht interessiert haben, da bin ich einfach nur so
4 gewinnt.
Ja, genau. Durchgeschlittert.
Und dann sind Sie mit dem Realschulabschluss oder?
Qualifizierten Hauptschulabschluss. Ich sollte dann noch mal mehr machen und mehr. Aber ich habe schon früh entschlossen, so Stöckchen springen, habe ich keinen Bock drauf. Also die Latte höher setzen und weiter und weiter und weiter. Karrieremensch bin ich nicht.
Sie waren da ja auch schon auf Droge.
Ja, richtig.
Als sie den Schulabschluss gemacht haben.
Und die hat mir zu dem Zeitpunkt, hat sie mir auch alles gegeben, was meine Eltern mir hätten geben sollen oder müssen.
Nämlich?
Geborgenheit, Wärme und alles, was damit zu tun hat. Vermeintlich. Mhm. Das ist alles nur vermeintlich.
Ja. Ne? Weil, Sie haben ja gesagt, Sie sind einer Lebenslüge aufgesessen.
Genau, weil dieses Gefühl, dem rennt man nach dem ersten, zweiten Mal immer nur noch hinterher. Das gibt's dann beim dritten, vierten Mal nicht mehr. Dann sorgt man nur noch dafür, dass man funktioniert.
Und was für ein Gefühl ist es dann?
Normal, dann fühlt man sich normal, der Gesellschaft angepasst. Mhm. Man kann arbeiten.
Weil man die Drogen nimmt.
Genau. Wenn man sie genommen hat, ist der Gedanke nicht mehr an Drogen da. Dann kann man sich konzentrieren auf andere Dinge. Man kann die Leistung bringen, die man von einem erwartet wird. Und sobald die Droge nicht mehr wirkt, ist der Gedanke wieder da. Und es wird unkonzentriert. Man ist nicht mehr Herr seiner selbst. Alles, diese ganze Negativpalette kommt dann durch.
Und wie haben Sie das eingenommen? Per Spritze?
Damals mit der Spritze, ja. Leider Gottes, ja.
Warum sagen Sie leider Gottes, ja?
Weil dadurch habe ich mir eine chronische Krankheit eingefangen, die ich glücklicherweise jetzt nicht mehr habe, durch so eine Therapie.
So eine
Hepatitis-Therapie, ja.
Ach so, okay.
Sehr teuer, diese Therapie. Und ich bin dankbar dafür, dass ich auserwählt wurde, dass ich die machen durfte.
Und wie hat sich das ausgewirkt? Wann fing das an, dass das ausgebrochen ist?
Es ist nicht ausgebrochen.
Okay.
Es war nur so, dass ich eine chronische Hepatitis C hatte.
Und die Symptome waren?
Schwäche, manchmal gelbe Augen, wenn ich ein bisschen zu viel von etwas genommen habe. Ja, und dann, eins zum anderen, bin ich auch in die Situation gekommen, dass ich meine eigene Familie halt belastet habe. Also mein Onkel hat mir gesagt, bevor ich andere Leute irgendwie auf die Füße trete, soll ich besser zu ihm kommen. Habe ich auch ernst genommen, nur mein Onkel war nicht immer da. Er musste ja auch gelegentlich mit dem Bus unterwegs und so weiter und so fort. Seinerzeit hatte ich vermeintliche Freunde, die genau das gleiche Problem hatten.
Die auch drogenabhängig
waren. Ja, aber das sind keine Freundeskreise aus meiner Sicht, das sind Interessengemeinschaften.
Und Ihr Onkel wusste, dass Sie drogenabhängig sind?
Ja, weil mein Onkel, der war im Krieg und der kennt das mit diesen Drogen, weil die Soldaten damals, die waren alle auf Droge. Ob Perfetin oder Opiate oder sonst was, die waren alle auf Droge. Sonst hätten die den Kampf da gar nicht ausgehalten. So hat er das zu mir zumindest gesagt. Der hat das auch gleich geschnallt. Und ich war froh, dass er mir das Angebot gemacht hat, dass wenn ich einen Bus putze, dafür 50 Mark kriege. Und leider war er nicht immer da, dann habe ich mich selbst bedient.
Oh.
Und das war nicht gut. Das bereue ich noch heute, dass ich das gemacht habe.
Ja.
Damit habe ich mich mit meinen Geschwistern sehr überworfen. Die sehen mich heute noch lieber von hinten wie von vorn. Und immer, wenn sie angerufen haben, stand eine Beerdigung an. Komischerweise waren es alles Onkel und Tanten, die mir gesagt haben, Martin, wenn ich so weitermache, dann überlebst du uns alle nicht. Ich bin immer noch da, meine Familie nicht mehr. Irgendwas scheine ich richtig gemacht zu haben.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie auch großes Glück hatten, ne? Dass Sie diese Therapie großes, machen durften.
Ja, genau. Ich habe großes Glück gehabt. Wo ich richtig heftig unterwegs war, da hat meine Familie dafür gesorgt, dass ich in den Knast komme. Ja, für eine Lappalie bin ich 6 Jahre in der Kiste gewesen dafür. Ja, das waren mehrere.
Jetzt sehen Sie mich große Augen machen.
Das waren mehrere Bewährungen.
Okay.
Also es waren,
weil 6 Jahre ist lang.
Ja.
Für eine Lappalie.
Ja. Es war eine Lappalie, es war eine Fundunterschlagung.
Eine was?
Eine Fundunterschlagung.
Also Sie haben was gefunden, was Sie nicht abgegeben haben, ja, sondern richtig, behalten haben.
Richtig.
Ein Portemonnaie, oder?
Ja, und dafür heutzutage geht man dafür nicht mehr in den Knast.
Haben Sie es wirklich gefunden? Haben Sie es wirklich gefunden?
Ja.
Wo lag das?
Auf der Straße, wo ich am Trampen war.
Und wie viel war drin?
Ich habe da nicht mal Zeit für gehabt. Die Polizei ist direkt dran vorbeigefahren, hat mich eingesammelt. Ich habe nicht mal Zeit gehabt, das zu zählen.
Echt?
Ne. Die haben gesehen, ich habe das aufgehebt, dann hoben und haben mich eingesammelt. Ja, so war's.
Und eigentlich war das Ihr Glück? Habe ich das gerade richtig verstanden?
Ja, also ich weiß nicht, wie tief ich noch gefallen wäre, wenn ich nicht in den Knast gekommen wäre. Also von daher, ja. Ich sehe das immer positiv. Egal, welche Dinge widerfahren.
Wir haben ja so 3 Rubriken bei einer Stunde Reden.
Mhm.
Lieber Martin Summ, das sind die kleinen Fragen des Lebens als erstes.
Mhm.
Ich reiche Ihnen mal die Dose rüber. Sie dürfen da 3 Zettelchen ziehen, aufhalten, laut vorlesen und direkt beantworten.
Okay. Auf was könnten Sie gut verzichten? Fleisch, Alkohol, Zigaretten, teure Urlaube? Auf eigentlich alles.
Okay.
Könnte ich gut verzichten, aber ich tue es nicht. Auf Zigaretten verzichte ich nicht und auf Fleisch verzichte ich nicht.
Auf Alkohol schon und auf teure Urlaube auch.
Ja.
Auf Zigaretten verzichten ist...
Schwer. Schwer aus meiner Sicht, weil der kleine Sucht-Martin ist immer noch in mir. Ne? Und Zigaretten ist nochmal ein starkes Nikotin.
Und wenn Sie versuchen mit so einem Pflaster oder so...
Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil ich sehe die ganzen E-Raucher, diese E-Zigaretten und wenn ich davon mal ziehe, da kriege ich einen Zungenkrampf. Also mir ist das Altbewährte lieber wie das Einzige, was mich richtig nervt, dass die gelben Finger, die man kriegt, das nervt mich richtig.
Hm.
Und das könnte letztendlich auch der ausschlagende Punkt sein, wo ich das Rauchen aufgebe. Das hat alles seine Zeit gebraucht.
Ein Päckchen oder 2?
Nee, Nee, nicht so viel.
Ein halbes Päckchen.
Wenn ich einen Beutel Tabak kaufe, den ersten Tag rauche ich meistens ein bisschen mehr. Soll heißen so um die 15, 20. Am zweiten Tag sind es dann wesentlich weniger, 10. Und umso weniger Tabak im Tabakbeutel ist, umso weniger rauche ich auch. Das kommt vor, dass ich am Tag manchmal sogar gar nicht rauche.
Und wenn Sie nicht rauchen, merkt Ihr Körper das? Also, weil Sie sagten ja gerade, es ist ein starkes Nervengift, Nikotin.
Ja, klar. Man fühlt sich gelangweilt ohne Zigaretten. Weil es ist ja, man hält sich an der Zigarette fest. Es ist nichts anderes wie ein Halt. Es ist nicht das Nikotin oder der Rauch, das so schön ist. Das ist nicht schön, Rauchen. Keiner kann mir erzählen, dass er das schön findet. Ganz bestimmt nicht.
Es stinkt auch.
Es stinkt erstens und macht die Finger gelb.
Und die Zähne.
Und die Zähne womöglich auch.
Aber bei Ihnen? Es ist alles noch im Rahmen.
Ja, ich putze mir auch die Zähne. Also ich pflege mich auch. Also das liegt vielleicht daran. Aber sonst so auf andere Dinge. Fleisch könnte ich auch verzichten. Also ich bin aufgewachsen mit ein-, zweimal die Woche Fleisch. Das heißt einmal Fisch, einmal Fleisch. Und das ging auch sehr gut sogar. Und heute sind wir in so einer Konsumgesellschaft. Ich finde, wer sich heutzutage beklagt, der muss ein tierisches Problem haben. Ich weiß nicht womit. Wahrscheinlich mit Neid oder Missgunst.
Das war unsere erste, ne?
Das war die erste.
Dann machen wir noch zwei.
Wie viele Facebook-Freunde haben Sie? Ich glaube keine, weil ich Facebook gar nicht nutze.
Gut.
Weil so sozial ist das gar nicht, das Netz.
Das ging schnell. Dann die nächste.
Da sind mir auch zu viele Hasskommentare. Wenn man die Wahrheit schreibt, kommen sehr viele Hasskommentare. Also die vermeintliche Wahrheit. Die Wahrheit ist ja immer...
Im Auge?
Liegt im Auge des Betrachters, genau. Gibt es bei Ihnen Käse, Müsli oder Marmelade zum Frühstück? Ja, gibt es. Eigentlich aus nur Käse, Müsli oder Marmelade.
Alles?
Ja, alles das.
Also herzhaft, süß und Cerealien?
Ja, ich komme von der holländischen Grenze. Ich bin Kaaskop, ein halber. Also von daher...
Und süß?
Ja, auf dem Käse gehört Marmelade.
Ach, auf den... Okay.
Ja.
Und das Müsli einfach so wegen der Flüssigkeitsaufnahme noch als...
Ja, als noch Ballaststoff. Ja.
Ach so, richtig all in.
Ja, genau.
Schön, danke.
Ja, bitte.
So ist Wenn das. Sie aber schon auf Bewährung sozusagen draußen oder unterwegs waren, auf freiem Fuß waren, dann gab es vorher schon Delikte, wegen denen Sie...
Ich war so jung und naiv. Meine vermeintlichen Freunde waren keine Freunde. Die haben mich teilweise dazu gebracht und auch gezwungen und mitgehangen, mitgefangen.
Ja. Ja? Also gezwungen, um...
Geld zu machen für andere Dinge, für diese Sachen.
Für Drogen.
Ja.
Also quasi klassische Beschaffungskriminalität.
Ja, genau.
Und
eigentlich wollte ich nicht mitmachen.
Aber Sie mussten, weil Sie was brauchten, sozusagen.
Ja, um dabei sein zu dürfen. Auch mit denen unterwegs sein zu dürfen.
Ja, und von denen
ich
haben
kann
Sie
da jetzt so offen drüber reden, weil die Jungs, die leben alle nicht mehr, mit denen ich damit zusammen war. Ja. Von daher kann ich darüber reden, sonst würde ich es jetzt nicht machen.
Das war auch im Emsland.
Ja.
Und was haben Sie dann für Aktionen gestartet?
Autoaufbrüche.
Und dann das Radio geklaut, früher noch.
Ich weiß gar nicht, was Sie da alles rausgeholt haben. Ich stand eigentlich immer nur daneben und mitgefangen, mitgehangen.
Und wie war das für Sie, als Sie dann bei Gericht waren und als Angeklagter da
Schrecklich.
Sitzen mussten?
Schrecklich. Ich fühlte mich benutzt und ausgenutzt.
Wie alt waren Sie da?
Das erste Mal 15, 16, 14, Versicherungsbetrug. Da war ich der Hauptmitangeklagte.
Was war da die Idee?
Mopeds klauen und Versicherungsbetrug.
Also quasi dann der Versicherung melden, dass es geklaut wurde?
Ja, aber das ist alles mit Absprache gewesen.
Okay.
Aber ich bin überhaupt gar nicht bei der ganzen Geschichte dabei gewesen. Ich bin nur unglücklicherweise nachts getrennt von Haselünne in meinen Heimatort. Und dann kommt mir ein Bekannter entgegen mit einem Mofa und sagt, willst du hier noch Stunden stehen oder willst du mitfahren? So kommst du wenigstens langsam nach Haus. Ich fahre natürlich mit, ich Idiot. Und unterwegs verreckt die Karre und er zündet die an. Das war schon sehr verdächtig für mich. Und was kam dann? Das Feuer war natürlich meilenweit zu sehen.
Ja,
Polizei kam und hat uns beide mitgenommen.
Aber warum sind Sie da geblieben?
Ich bin immer noch davon ausgegangen, das war seine Mofa. Er hat mich ja nicht in Kenntnis gesetzt.
Ja, aber wenn man das Ding doch anzündet, dann macht man sich
da habe ich mir schon Staub. Gedanken gemacht. Ja, aber wir waren ja mitten in der Walachei. Wir waren mitten im Wald. Die Straße führte mitten durch den Wald.
Und Sie waren drauf oder nicht drauf?
Zu der Zeit war ich nicht drauf, nee. Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Den Spruch musste ich öfter hören. Und mit dieser ganzen Geschichte hatte ich im Grunde genommen nichts zu tun, außer dass ich dieses eine einzige Mal mitgefahren bin. Und ich hatte zu der Zeit auch einen Freund. Ich darf den Namen gar nicht nennen, weil das war von einer Baufirma. Und der war heiß mit drin. Der kannte sie alle. Und er hatte auch eine 80er damals, die heiß begehrt waren bei den Leuten. Und ich war im Grunde genommen nicht mal Mitwisser. Die haben mich eigentlich nur benutzt für diese ganze Geschichte. Zumal Scheidungskind in der Gegend, das
war ein Makel.
Einige Leute durften nicht mal mit mir spielen, weil Scheidung könnte ja ansteckend sein. Also es war schon nicht einfach für mich. Das war schon derbe.
Und was war noch dabei? Also Versicherungsbetrug, Autoaufbrüche?
Ja, ich war dabei. Ich war es selber nicht.
Ja, das habe ich verstanden.
Was noch? Einfuhr von den Drogen, die ich selber genossen habe und Konsum. Gedealt habe ich selber nicht, weil ich wollte niemanden
dazu bringen,
das zu nehmen. Also wenigstens die Vernunft steckte noch in mir.
So, und dann kam der Tag.
Der Tag der Tage, wo ich mich selbst dazu entschlossen habe.
Ach so, nee, so schnell bin ich noch nicht. Dann kam der Tag, an dem Sie Ihre Haftstrafe antreten mussten.
Ja.
Da waren Sie auch noch relativ jung.
Ja, da war ich 19. 21, wo ich den Rest abgesessen habe. Das waren 4,5 Jahre. Erst 9 Monate Sicherungshaft. Dann haben sie mich wieder rausgelassen für eine kurze Zeit. Und dann kam das mit dieser Fundunterschlagung. Und dann habe ich alles abgesessen bis zum letzten Ende.
Trotz guter Führung?
Da sage ich nicht zu. Trotz guter Führung. Ich glaube, die hätten mich rausgelassen, hätte ich mich gut gefühlt.
Ah, okay.
Also ich habe keinen Aufstand gemacht. Ich habe niemanden
umgebracht.
Ich bin niemanden an die Wäsche gegangen oder genötigt, irgendwas zu tun oder sonst was. Nein, ich habe mich ganz normal da verhalten.
Aber geschlagen haben Sie sich schon?
Ich habe mich durchgeschlagen da, ja. Aber ich habe nicht mit Fäusten geschlagen oder so, nein. Mit Worten habe ich mich durchgesetzt, ja. Glücklicherweise hat man mich so akzeptiert, weil ich war ja nicht unbedingt der Älteste da im Erwachsenenknast. Als ich 21 wurde, dann bin ich in den Erwachsenenknast gekommen. Da bin ich in Hesepe gelandet. Es ist ein ehemaliges NS-Lager gewesen. Da haben wir die Buden abgerissen und da haben wir sogar die Dosen noch gefunden von den ehemaligen Gefangenen. Was die so alles aufgehoben haben, das war schon sehr beeindruckend. Lingen 1 hat auch übrigens auch ein Museum von Leuten, die aus dem 18. Jahrhundert, das war damals eine Frauenirrenanstalt, was die alles so zustande gebracht haben. Und aus meiner Sicht, das, was die da zustande gebracht haben, konnten die nicht wirklich irre gewesen sein. Die waren, aus meiner Sicht waren das Leute, die man aus der Gesellschaft nehmen wollte.
Okay. Erst waren sie in Lingen und dann waren sie in Groß-Hesepe.
Ja. Und dann bis zum letzten Tag und dann bin ich...
Und war es für Sie so, wie Sie es vorgestellt hatten im Gefängnis oder war es anders oder was war anders?
Ich hatte überhaupt keine Vorstellung vom Knast. In Hesepe, das war das Drogenlager Nummer 1, da gab es mehr wie draußen.
Wie haben Sie das dann bezahlt?
Ich habe Besuch gekriegt, immer mal wieder. Ne?
Von der Familie?
Nee, von meiner damaligen Freundin und das... Tut mir heute noch in der Seele weh, dass ich sie damit so belastet habe. Und das bereue ich auch tierisch. Hätte nicht so weit kommen dürfen. Und die Schuld gebe ich mir selbst.
Sie stand auf Sie.
Ja.
Und als Sie rausgekommen sind, war sie noch da?
Nein, sie hatte jemand anderes. Und das hat sie mir vorher nicht gesagt. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, nach Bremen zu ziehen, weil ich auch meinen Geschwistern nicht zur Last fallen wollte. Mit dem, was ich hinter mir habe. Und habe dann erstmal eine Therapie gemacht von hier aus. Mehrere.
Einfach Drogenentzugstherapie. Mhm.
Jede für sich hat was gebracht. Nur das Endziel nicht. Nicht wirklich. Weil immer, wenn ich die Therapie beendet habe, ob so oder so, es ist letztendlich egal wie, wurde es draußen immer schlimmer statt besser.
Also immer, wenn die Therapiezeit vorbei war,
ja.
Egal ob sie es geschafft hatten, für den Moment
clean zu sein oder zu bleiben.
Genau.
Ja. Ich habe immer nur gesehen, Es wurde draußen nur noch schlimmer statt besser.
Mhm.
Na, es wurden immer mehr Leute, die drauf waren und immer mehr konsumierten. Und die Jahrgänge wurden auch immer jünger, seltsamerweise.
Was sind Sie für ein Jahrgang?
67.
Aber war das Ziel, einfach nur von Drogen wegzukommen oder war das Ziel, auch so eine Stabilität reinzubekommen, um, sag ich mal, mit dem in Anführungszeichen normalen Leben irgendwie...
Ich wollte immer wieder daraus, aber es wurde immer schwerer. Weil mit dem Makel, ne, bekannt zu sein, mit Drogen in Verbindung gebracht zu werden, hat man es schwer, in Anführungsstrichen normalen Gesellschaft Fuß zu fassen. Das wird einem immer wieder vorgehalten.
Beziehungsweise, ja gut, es sieht ihn ja keiner an.
Nee, aber...
Es sei denn, man schaut genau auf die Arme.
Meine Arme waren fit.
Okay.
Also ich habe nicht regelmäßig geballert, das war nicht so. Ich habe auch gelegentlich geraucht oder durch die Nase. Und von daher, man hat einen immer wieder in diese Sparte gebracht.
Man hat wieder Leute getroffen.
Ja, man hat auch die Leute
gefunden.
Also letztendlich konnte ich die Leute am Gang sogar erkennen, was sie konsumiert haben. Oder. Wenn man lange in dieser Szene ist, dann kennt man die Leute auf 100 Meter Entfernung.
Und hätten Sie nicht einfach einen großen Bogen machen können oder stelle ich mir das zu naiv vor?
Nee, ich habe mir eingebildet, ich bin stark genug dafür.
Ja. Ja. Um den Bogen zu gehen?
Nee, um einfach durch.
Ne? Durchzugehen?
Ja, durchzugehen und denen zu zeigen, hier, ich kann das.
Ja.
Ne? Ich bin der Held. Ich war der Held. War ich nie.
Stattdessen waren Sie Opfer?
Opfer.
Von diesem einen Ex-Freund Ihrer Schwester, der Sie damals draufgebracht hat.
Ja, aber gleichzeitig war ich auch Täter. Ich war auch gleichzeitig Täter. Dadurch, dass ich Opfer war und in dieser Situation aus der Not heraus, bin ich auch Täter geworden. Sonst hätte ich diese Dinge nicht gemacht, diese kleinen Diebstähle.
Darf ich indiskret fragen, was so das Schlimmste war, was Sie an Vergehen sich sozusagen aufs Kerbholz haben bringen lassen?
Ja, ich habe meiner Mutter mal 100 Mark aus dem Portemonnaie gezogen.
Für Sie das Schlimmste, weil es der größte Vertrauensbruch war?
Ja, weil es auch meine Mutter war. Und ich weiß, dass meine Mutter hart dafür arbeiten musste und sie hatte noch mehr Kinder und.
Was hat sie gemacht?
Sie hat mich nur...
Ich meine als Job.
Sie war Begleitperson für behinderte Kinder.
Mhm. Und sie hat es gewusst und sie hat, ja?
Sie hat es geahnt, dass ich es war. Und sie hat mich auch darauf angesprochen und ich habe mich dafür entschuldigt. Ich habe das dann stückweise wieder zurückgezahlt. Es hat über ein Jahr gedauert, aber ich habe es zurückgezahlt.
Ja. Immerhin.
Ja.
Und die Einkünfte, die Sie hatten, das eine weiß ich, war eben Busputzen und sonst irgendwie Gelegenheitsjobs.
Ja.
Aber irgendwann haben Sie eine Ausbildung gemacht.
Ja, als Dachdecker. Aber die durfte ich nicht weitermachen, weil ich irgendwann vom Dach gefallen bin, beziehungsweise umgefallen bin auf Flachdach. Das war ein heißer Sommer und dann Flachdach machen, das ist mit Bunsenbrenner. Und
Sie hatten zu wenig getrunken oder zu
mag
viel?
Mag sein, auf jeden Fall war es tierisch heiß und ich bin umgekippt und dann hieß es plötzlich vom Arbeitsamt, ich hätte auf Dächern und Leitern nichts mehr verloren. Und da durfte ich die Lehre nicht mehr machen.
Fühlten Sie sich gerecht oder ungerecht behandelt in dem Moment?
Ich meine, umfallen hätte jeder können. Aber das ist nun mal so vorgeschrieben in den Arbeitsstatuten, dann hat man sich dran zu halten.
Dann haben Sie die Kröte geschluckt?
Zwangsläufig, ja. Und ich habe die Arbeit eigentlich gerne gemacht, ne? Fürste legen, Kehlen schneiden. Das Einzige, womit ich Schwierigkeiten hatte, erinnere ich mich heute noch dran, ist auszurechnen, wie viel Dachpfand man braucht pro Quadratmeter beziehungsweise pro Dachfläche.
Und später haben Sie eine Ausbildung als?
Schweißer und Schlosser.
Gemacht?
Mhm.
In Bremen?
Nee, im Emsland.
Also sind Sie wieder zurück sozusagen in die alte Heimat?
Ja, also das war alles noch vorm Knast.
Ach, noch vorm Knast?
Ja, und den Knast habe ich Anfang 90 bis 96 und dann bin ich hierher gezogen nach Bremen.
Ja.
Und dann habe ich auch
nichts mehr
gemacht in dem Sinne. Also ich habe zwar noch gelegentlich konsumiert, aber ich habe mehr Therapien gemacht dann in Hoherhorst, die mir auch sehr gut gefallen haben, aber das gibt es ja leider Gottes nicht mehr. Und letzten Endes bin ich wieder zu meinem Glauben gekommen und das hat mich letztendlich vor allem wirklich bewahrt.
Das heißt, Sie sind jetzt schon seit Jahrzehnten Bürgergeldempfänger oder Hartz IV oder wie es vorher hieß?
Nicht seit Jahrzehnten, ja, Hartz IV seit ungefähr 2010, ja. Eigentlich seit Schröder.
Der und davor?
Das Letzte, was ich als Job gemacht habe, das war Garten und Landschutz.
Als Helfer?
Ja. Und davor habe ich, als ich meinen Lappen noch hatte, habe ich die Sachen, die ich auch geschweißt habe, so Lüftungskanäle, Karo-Lüftungskanäle habe ich auch selber ausgeliefert mit dem LKW und so.
Und der Führerschein musste weg oder kam weg, weil?
Ich hätte den erst gar nicht machen dürfen, weil die erste Frage war, nehmen Sie Drogen oder Medikamente? Und ich habe Nein angekreuzt. Also,
aber eigentlich hätten Sie Ja ankreuzen müssen.
Ja, dann hätte ich aber gleich den Saal verlassen können und sagen, tschüss, Führerschein. So einsichtig war ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich wollte ja meinen Führerschein machen. Den habe ich auch gut bestanden. Also konnte es nicht an den Sachen liegen. Es war nur nicht richtig.
Und dann wurden Sie irgendwann erwischt, kontrolliert und...
Ja, richtig.
Man hat festgestellt, dass Sie Drogen genommen hatten.
Und ich habe nicht mal einen Punkt in Flensburg.
Ja, aber mit Drogen fahren?
Echt?
Das gibt dann keine Punkte mehr.
Ich habe nie auf Droge, bin ich nie gefahren.
Ach so.
Das ist es ja.
Es war nur noch nachweisbar, dass Sie das genommen haben.
Ja, genau.
Lieber Martin Summen.
Ja.
Jetzt ist die Zeit für den Koffer.
Mhm.
Ach so, wobei, haben Sie die Frage eigentlich beantwortet? War der Knast jetzt so, wie Sie es erwartet hatten oder war er anders? Sie hatten keine Erwartung? Ich will noch mal einmal kurz wissen, was kommt Ihnen zuerst in den Sinn, wenn Sie an Ihre Gefängniszeit denken? Egal, ob es jetzt Lingen ist oder Großesepe, das ist mir egal. Aber womit verbinden Sie Ihre Gefängniszeit als erstes?
Freiheitsentzug. Ich habe nicht mehr die Freiheit, das zu tun, was ich will.
Ja, aber Sie konnten ja gerade den Großesepe betrogen nehmen, so viel Sie wollten.
Ja, aber das ist nicht das, was ich wirklich wollte.
Was wollten Sie?
Ich wollte durch die Wälder streifen, ich wollte Pferde ausreiten, ich wollte mein Leben leben, aber nicht im Knast. Das wollte ich nie. Das war nie mein Wunsch.
Und haben Sie darunter gelitten oder haben Sie es ganz gut akzeptieren können.
Während des Knastes habe ich das ganz gut durchgestanden. Aber so danach habe ich schon gemerkt, oh, da hängt mir was ganz schön nach.
Hatten Sie eine Zelle für sich oder mussten Sie die mit anderen teilen?
Zu Anfang eine Zweierzelle, zum Schluss dann eine Einzelzelle.
Und was war Ihnen lieber?
Eine Einzelzelle, definitiv. Also da brauchst du keine Kompromisse zu machen. Da hast du niemanden gehabt, der schnarcht und sonstige Laute von sich gibt.
Und was haben Sie sonst so für Erinnerungen ans Gefängnis? Also gab's, das war das einzige Mal, dass Sie drin waren, oder? Diese 6 Jahre.
Ja.
Also erst diese 9 Monate und dann den Rest. Mhm. Weil Sie danach einfach nicht mehr kriminell waren oder weil Sie danach nicht mehr erwischt worden sind? Oder
nee,
beides?
Ich war nicht mehr kriminell. Ich habe zwar noch konsumiert, hier und da, aber...
Und das haben Sie bezahlt, indem Sie Jobs gemacht haben?
Ja.
Sie haben niemandem mehr was weggenommen?
Nee.
Oder geklaut, ausgeraubt?
Nein.
Überfallen?
Nein.
Eingebrochen?
Nein, Hilfe, nee, nie. Das hätte ich nicht können.
Gab es auch coole Leute im Knast?
Einige wenige, aber leider sind die auch nicht mehr unter uns.
Dann haben Sie Backgammon gespielt?
Ja, oft. Und Karten, bis der Arzt kommt. Und Blasen gehabt vom Kartenhalten.
Was, Skat oder
Skat, Doppelkopf, und alles Mögliche. Wie heißt das noch? Schafskopf auch, dieses bayerische. Schach gespielt auch oft.
Der Koffer.
Hm?
Lieber Martin Summen, jetzt bitte den Koffer aufmachen, ein Ding auswählen und erzählen, warum es dieses Ding geworden ist.
Schlechte Assoziation.
Das ging jetzt aber sehr schnell. Sie haben gar nicht groß gestöbert.
Nee, wenn ich dieses Styropor oder was ist das?
Das ist ein Schwamm.
Schwamm, ja. Dann denke ich nur an sehr lange haltbar.
Okay.
Ich weiß nicht, wie lange das braucht, um wieder in die Urform gebracht zu werden. Das wird wahrscheinlich Jahrtausende brauchen.
Besteht, glaube ich, aus Erdöl, ne? So Kunststoff.
Ja, ja, genau. Mhm. Und das ist das größte Übel, was wir haben. Wird zwar überall benötigt, aber der Umgang damit ist kein guter.
Also das ist natürlich die traurigste Assoziation, die ich jemals zu diesem Regenbogenschwämmchen gehört habe.
Ja, der Regenbogen steht für mich überhaupt nicht.
Für irgendwas.
Für irgendwas. Mhm. Das ist für mich kein Symbol für, ich weiß nicht, was es da nicht alles gibt. Ursprünglich war das ja das Symbol, dass Gott keine Sintflut mehr bringt. Das Versprechen, dass er keine Sintflut mehr bringt. Was dafür stattdessen kommt, das möchte ich jetzt gar nicht beschreiben.
Okay.
Ich denke, das wird die Tektonik besorgen. Erdbeben, das bleibt nicht aus.
Also Müll ist so ein Thema für Sie, ne?
Sehr, ja. Ich bin schon abgenervt, wenn ich durch die Läden gehe und alles ist verpackt in Kunststoff.
Gab es irgendein traumatisches Erlebnis mit Kunststoff?
Ich bin auf einer Müllkippe aufgewachsen.
Wie meinen Sie das?
Wir sind als Kinder, sind wir immer gerne spielen gegangen in die Wälder und so weiter und so fort, bis wir die Müllkippe gefunden haben, wo der ganze Müll abgekachelt wurde. Aber so
eine offizielle oder eine illegale?
Damals waren offizielle Müllkippen. Jede Ortschaft hatte seine eigene
Müllkippe. Müllhalde.
Ja, Müllhalde.
Und das war für Sie das Paradies?
Das war das Paradies für uns, weil wir konnten da Feuer machen. Das brannte sowieso ewig, auch wenn wir nicht da waren. Als wir die gefunden haben, da brannte das schon.
Sie konnten
das
spielen?
Ja, und konnten unsere eigenen kindlichen Knallkörper machen. Das waren schon mehr wie Knallkörper. Taftdosen und so eine Sachen.
Ah, okay.
Umgebaut als Rakete.
Haarspray, ja.
Ja. Alles, was wir gefunden haben, haben wir auch irgendwie verwertet, um Unsinn zu machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, da hatten Sie schon ganz schön viel Mist im Kopf.
Ja, ja. Aber ich war nicht alleine.
Nee.
Also die Ideen kamen nicht nur aus meinem Kopf.
Alles klar. Ja,
also ich habe gerne mitgemacht, aber ich habe... Nicht der Ideengeber war ich nicht wirklich. Ich habe da viel gelernt, so was man aus Dingen machen kann.
Aber trotzdem haben Sie so eine Abneigung gegen Abfall.
Ja, weil ich gesehen habe, wie damit umgegangen ist.
Ja, dass es einfach dahingeschmissen wird.
Ja, und die Kippe, die ist nie wirklich entsorgt worden. Da ist einfach Erde drüber, platt gemacht. Diese alte Müllkippe, die wurde einfach platt gemacht, Erde drüber und war sie nicht mehr gesehen. Wenn man jetzt noch buddeln würde, würde man immer noch Sachen sehen, die aus den 70ern oder 60ern kommen. Und dann haben sie eine richtige Müllhalde da in die Ecke gebaut. Und das war ein Riesenloch und das war ein Einzugsgebiet von fast 100 Quadratkilometern. Aber eine riesen Müllhalde.
Bei Ihnen da um die Ecke?
Ja, aber eine moderne dann, ne? Die dann auch abgesichert wurde, um das Grundwasser nicht zu verseuchen und so. Also mit einer Planung und. Das war dann schon beruhigender, das zu sehen. Ne?
Waren Sie mit Ihren Brüdern da unterwegs, oder?
Zu Anfang ja, aber meine Brüder sind nicht lange mitgekommen, weil die haben die Flucht nach vorne angetreten. Die haben ihr Abitur gemacht, Studium. Die haben was aus ihrem Leben gemacht.
Ja.
Ne? Und ich, der Jüngste, ich war, ja, vielleicht war ich auch ein wenig traumatisiert durch die Scheidung, weil ich mir im Grunde genommen auch vielleicht die Schuld gegeben habe dafür, dass sie sich scheiden lassen haben. Schließlich habe ich das Gebet gesprochen und meine Gebete werden erhört.
Dass er verschwinden soll, als sie hinter der Eckbank kauerten,
hatten
Sie vorhin schon gesagt.
Ja. Ich habe auch erstmal gestaunt.
Und dann.
Und ich habe auch als Kind schon gesagt, dass das Wetter sich schneller umschlagen wird, wie wir gucken können.
Und dann, seitdem Sie in Bremen sind, sind Sie im Prinzip einfach nur in der Szene und in Therapie?
Nicht nur.
Auf Jobsuche?
Meistens in Maßnahmen gewesen.
Jetzt. In Maßnahmen?
Ja, in Maßnahmen in dem Sinne, so Eurojobs, ne?
Ja, erzählen Sie. Was haben Sie da erlebt? Wie ist das?
Ach, einige Dinge waren ganz gut. So Sprungbrett, Umzüge machen für Leute, die wenig Geld haben. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich habe bei der Tafel gearbeitet. Ich habe ehrenhalber, habe ich ein Jahr gemacht, ehrenamtlich.
Mussten Sie da auch hin als Kunde, um was abzuholen?
Ja.
Oder gehen Sie da hin?
Ja. Ja.
Weil Sie mit kleinem Budget leben müssen.
Mhm. Da ging das auch, mehr oder weniger. Ich war ja nicht alleine, ich war ja auch mit meiner ehemaligen Freundin zusammen. Zu zweit lässt sich das Leben halt besser bestreiten wie alleine.
Aber war sie auch abhängig?
Da sage ich jetzt nicht zu. Das möchte ich nicht sagen.
Ja, ja. Und heute kriegen Sie Ersatzstoff?
Ja.
Und das haben wir vorhin schon kurz besprochen, als wir uns getroffen haben an der Bushalte. Und seit wann ist das?
Das war ein großer Fehler. Ich bin wieder zurückgegangen. Ich bin wieder zurückgegangen ins Programm. Ich war 5 Jahre clean.
Ganz clean?
Ganz clean. Bin kurzfristig rückfällig geworden. Und dann bin ich wieder ins Polarprogramm gegangen. Und um aus diesem Polarprogramm wieder rauszukommen, das ist schwerer, nach meiner Meinung, wie vom Stoff runterzukommen. Weil das ist Chemie, pure Chemie. Und die steckt einen in den Knochen. Das dauert 2-3 Monate.
Und Sie kriegen jeden Tag eine kleine Dosis?
Ja, ich bin nicht hochdosiert damit. 3 Milliliter ist nicht viel.
Und das nehmen Sie wie ein, auf ein Stück Zucker, oder?
Nee, hier.
Im Getränk?
Ein paar Becher. Und
jetzt haben Sie Ihr Glas hochgehalten,
ja.
Das vorhin steht, mit Wasser.
Ja, mit Wasser. Und
das müssen Sie jeden Tag abholen gehen? Das können Sie nicht mit nach Hause nehmen?
Nee, every day the same. Nee, ja, ich habe kein Take-Home, nee. Und selbst wenn ich ganz clean wäre, ne, was ich nicht bin, gelegentlich nasche ich auch. Gelegentlich.
Okay.
Ne? Das wäre gelogen, wenn ich sage, ich bin ganz clean.
Ja.
Ne? Und ich will nicht lügen. Von daher gebe ich mir auch gar keine Mühe, Take-Home zu kriegen, weil
Sie würden
Arzt, wo ich bin, würde ich Take-Home eh nicht kriegen.
Weil der Sie kennt.
Nee, für jeden Gang, den ein Klient macht zum Arzt, um seinen Schluck zu holen, kriegt der Arzt natürlich sein Geld.
Okay.
Bei Take-Home kriegt das nicht mehr. Das ist eine reine Rechenaufgabe.
Okay.
Nichts anderes.
Und das hatten Sie vorhin auch schon kurz angedeutet, als wir uns getroffen haben, dass man da auch immer wieder diese Leute trifft.
Ja.
Und Sie haben das Wort Hyänen benutzt.
Ja, teilweise warten sie da wie die Hyänen und warten auf Kunden, um ihre Scheiße loszuwerden.
Um Drogen zu verkaufen.
Ja.
Und alle Jubeljahre sind sie auch mal dabei.
Ja.
Und gönnen
ja,
sich was.
12-mal sagt man nein. Ne? Wie lange braucht ein Mensch, um einzuknicken?
Ja.
Die einen brauchen 2-mal, die anderen brauchen 10-mal, wo sie dann sagen, nein, beim 11-mal ist es soweit, da sagen sie ja. Irgendwann hat man einen schlechten Tag.
Und wie fühlen Sie sich dann, wenn Sie eingeknickt sind? Ist das für Sie, also, oder
das
sagen,
ist kein Drama, ne?
Ja.
Aber die Leute, die es mitkriegen, für die ist es ein Drama.
Warum?
Ja, weil sie denken, ja, jetzt kommt der Absturz, der totale Absturz wieder. Ne? Und das ist es nicht.
Und dann haben Sie vorher noch was gesagt, dass Sie manchmal alleine sind.
Mhm. Ich genieße die Einsamkeit. Die Einsamkeit nicht, sondern das Alleinsein.
Okay.
Weil ich dann nicht genervt werde von irgendwelchen Gesprächen,
ja,
die ich eh schon mein Leben lang an mir anhören müsste.
So Szenegespräche.
Ja, das sind die typischen.
Es geht immer um,
ja,
hast du was, brauchst du was, wo kriege ich was her, wann kommt Geld, kommt Geld her.
Every day the same procedure, ja.
Darf ich indiskret fragen, ob Sie irgendwelche Geldquellen haben oder müssen Sie mit dem wirtschaften, was Sie vom Amt kriegen? Und das ist dann ja nicht viel. Da können Sie ja nur im Monatsanfang mal sich was gönnen zum Naschen.
Ja, und das ist aber nicht immer so.
Und was ist mit Betteln, Schnorren?
Ist nicht meins. Kann ich nicht. Nee, kann ich nicht.
Das ist unter Ihrer Würde.
Ich weiß nicht, ob das unter meiner Würde ist. Es ist mir einfach peinlich. Es ist mir wirklich peinlich.
So groß ist das Bedürfnis nach der Droge dann doch nicht?
Nee.
Verstehe.
Dann beschäftige ich mich lieber zu Hause alleine und habe ein Buch in der Hand oder sonst was.
Und die Beziehung ging auseinander? Wegen ihr oder wegen Ihnen?
Nee, aufgrund meines Glaubens, den ich wiedergefunden habe.
Das war für Sie ein bisschen zu heftig?
Ja.
Den haben Sie wann wiedergefunden?
Als wir uns getrennt haben.
Ja, ja, vor wie vielen Jahren war das ungefähr?
Ungefähr vor 10 Jahren, als ich den Traum hatte.
Von dem haben Sie mir vorhin schon erzählt.
Ja.
Dass Sie eine Hand gespürt haben.
Ja, und eine Stimme. So liebevoll, wie ein Vater nur zu seinem Sohn sprechen konnte. Und er mich beim Namen genannt hat, Martin, mein Sohn, dein himmlischer Name ist Barael und ich will dir was zeigen.
Und dann haben sie den ganzen Müll gesehen.
Und hat mir alles gezeigt, auf jedem Kontinent, in den Wüsten, überall Müllhalden, überall, die ganzen Meere, verseucht mit Müll, mit Plastik, vor allem Plastik, selbst im All, alles voller Schrott.
Und wie geht es Ihnen jetzt mit dieser Vision, mit diesem Päckchen, was Sie da tragen? Was macht das mit Ihnen?
Also ich sollte nicht zurück, schau nicht zurück, meinte die Schimmel. Aha. Und ich war aber, meine Neugierde hat mich so weit gebracht, dass ich wieder zurückgeguckt habe.
Oh, was heißt zurückgucken?
Auf die Erde zurückgeguckt.
Ah, okay.
Und ich habe einen brennenden Planet gesehen.
Ah.
Das war kurz vor der Feuerbrunst in Australien und.
Okay.
Und ich denke, das war jetzt der Anfang. Das ist erst der Anfang.
Und was machen Sie jetzt damit?
Was soll ich damit machen?
Sie halten das aus?
Ich halte es aus, ja. Wer es wissen will, dem erzähle ich es. Mhm. Wer es nicht wissen will, dem muss ich es nicht erzählen.
Und Leute, die sich deswegen für einen Spinner halten?
Davon gibt es genug.
Mhm. Dann sagen sie halt, ist so, kann ich auch nicht ändern. Kann ich auch keinem verübeln.
Richtig. Ich mag ja auch nicht jeden, der da seine Sachen macht.
Drogen nimmt, meinst du?
Ja. Ich gehörte mal wirklich dazu, aber jetzt bin ich nicht mehr, ich gehöre nicht mehr dazu, aber ich bin auch nicht mehr wirklich in der Gesellschaft. So.
Sie sind dazwischen?
So dazwischen,
zwischen,
ja,
der Drogenszene?
Ja, ja.
Oder der substituierten Szene?
Ja, genau.
Und der normalen bürgerlichen Gesellschaft?
Ja, richtig. Und das auch nur selten mit der bürgerlichen Gesellschaft. Eigentlich bin ich mehr mit mir selbst allein.
Aber ist nicht auch...
Aber nie einsam.
Ist nicht auch irgendwie Kirche eine Möglichkeit, da wieder sich zu integrieren? Über Kirche in die Gesellschaft?
Ja, hatte ich auch schon vor.
Aber hat nicht funktioniert, oder?
Hat noch nicht funktioniert.
Okay.
Ich bin noch am Ball.
Ja. Ich meine, die werden Sie vermutlich auch erstmal für einen Spinner halten.
Ja.
Sag ich Ihnen ganz offen. So, weil ich so direkt sein darf.
Ich denke, wenn mir das jemand erzählt hätte, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, dann würde ich das auch erstmal in Frage stellen.
Ja.
Aber ich war live dabei.
Ja.
Und
Sie hatten auch nichts genommen vorher?
Ich habe
das haben
auch
Sie
nichts
mir vorher
genommen
schon versichert.
Zu dem Zeitpunkt, nein. Ich kann nicht anders, um die Wahrheit zu sagen. Ich denke mir sowas nicht aus.
Und dann ist der Appell eigentlich, Leute, verursacht weniger Müll. Richtig?
Ja. Ja.
Das habe ich zumindest verstanden, ja, wenn ich
man sollte zuhöre. Man sollte hingehen, lieber die Meere säubern und die Wüsten und alles Mögliche, die Müllkippen, und weniger Müll überhaupt produzieren,
ja,
anstatt so viel konsumieren und so, ja, viel Wegwerfsachen. Auch die kleinen Läden, die gehen doch alle kaputt, weil sie alle über Internet einkaufen.
Und wo sind Sie heute zu Hause? Haben Sie Ihre eigenen vier Wände oder sind Sie, ja, in der Notunterkunft? Oder
nee, das, ich habe meine eigenen vier Wände. Ich habe meine eigenen vier Wände.
Aber in so einer Art betreuten Wohn, oder?
Nee, ich habe zwar einen Betreuer, den habe ich aber freiwillig mir genommen.
Also eine richtig eigene, selbst angemietete Bude?
Ja. Ich bin im Grunde genommen damit ganz gut zufrieden, weil er nimmt mir eine Menge ab. Und ich kann auch über gewisse Dinge mit ihm reden, was ich so in der Allgemeinheit nicht kann. Da sind immer nur die Geschichten wichtig, die in der Szene so wichtig sind.
Mhm. Ja? Und wenn Sie gar nicht mehr dahin gehen würden, wo Leute aus der Szene sind, ja gut, dann müssten Sie aus diesem substituierten Programm raus.
Ist das eine Möglichkeit?
Für Sie nicht. Aber es wäre im Prinzip, wäre das gut.
Ja, aber...
Ist unrealistisch.
Es ist unrealistisch. Wie ein Schweißer den anderen Schweißer, seinen Kollegen Schweißer erkennt. So erkennen sich die Drogensüchtigen auch. Es gibt halt so Zeichen.
Und dieser Verlust dieser Familie, sag ich mal, so in Anführungszeichen, ne?
Ersatzfamilie.
Ja.
Ist keine Familie.
Weil Sie gehören ja nicht mehr dazu jetzt. Mhm. Sie sagen, so vor ungefähr 10 Jahren haben Sie Ihren Glauben wieder entdeckt. Mhm. Und seitdem sind Sie zwischen Baum und Borke.
Ja.
Wie kommen Sie damit klar? Wie gehen Sie damit um?
Ich lese viel.
Ja. Ja, lieber Martin Summen.
Das, was mir wichtig ist, das habe ich, das kläre ich.
Ja. Ich gebe mir mal die Dose mit den großen Fragen rüber.
Mit den großen Fragen?
Ja, die großen Fragen des Lebens. Mhm. Sie dürfen mir da 3 Zettel ziehen, auffalten, laut vorlesen und beantworten.
Uno, dos, tres.
Finde ich ja schön, dass jemand zieht, der glaubt, es gibt keine Zufälle.
Nee.
Dann haben Sie jetzt den Zettel nicht zufällig.
Alles hängt miteinander zusammen.
So.
Welche Rolle hat Ihr Vater in Ihrem Leben gespielt? Da wären wir wieder bei keine Zufälle. Mein Erzeuger hat gar keine Rolle gespielt. Aber mein Vater, mein wahrer Vater, der hat eine große Rolle für mich gespielt.
Der hat Ihnen was gegeben? Wert, Anerkennung, Liebe?
Ja.
Sie meinen damit Gott?
Ja.
Gottvater.
Ja, richtig. Und er hat mir immer das gegeben, was ich gerade brauchte.
Also, wie reden Sie mit ihm? Reden Sie laut oder leise? Nehmen Sie vorgefertigte Verse oder sprechen Sie frei?
Ich spreche frei.
Hörbar, also akustisch hörbar für,
ja,
Sie auch oder,
ja,
eher so im Herzen?
Nee, auch. Kommt beides vor.
Mhm.
Aber er vergibt mir immer alles. Meine Ex-Freundin sagt mir immer, ich benutze meinen Glauben, um meine Rückfälle zu rechtfertigen. Mhm. So ist es nicht. Ich habe meine Rückfälle, bereue sie anschließend und ja.
Weiter geht's.
Weiter geht's.
Die nächste.
Irgendwann, ja, denke ich, werde ich das auch im Griff kriegen. Was vermissen Sie, wenn Sie auf Reisen sind? Gesellschaft. angenehme Gesellschaft, wenn ich auf Reisen wäre.
Sie sind nicht wieder auf Reisen, ne?
Nein. Alleine zu verreisen, das wäre für mich...
Jetzt gucken Sie so ein bisschen nachdenklich.
Unglaublich übel.
Ja, traurig.
Weil was Freudiges würde ich lieber teilen.
Ja.
Und von daher...
Und was war der letzte Urlaub, den Sie gemacht haben?
Den habe ich zuletzt um die Jahrtausendwende mit meiner Ex gemacht.
Da waren Sie wo in?
Stralsund war das, glaube ich. An der Ostsee.
Baden.
Ja, nicht
die
nur
Quallen,
Baden.
Die Quallen ärgern.
Nee. Ja, wir haben auch unsere Füße drin gehabt, aber nee. Also kein Phosphor oder alte Bomben. Da ist ja auch noch der ganze Müll drin, ne? Vom Zweiten Weltkrieg. In der Nordsee wie in der Ostsee. Und ich möchte gar nicht wissen, wie der Müll da aussieht. Wie der rostet, vor sich hin rostet. Und der Phosphor, der an Land gespült wird, das ist ja nicht ungefährlich.
Sieht aus wie Bernstein. Ist
sieht aus
keine.
Wie Bernstein, brennt aber wie nichts Gutes.
Einer haben wir noch von den Großen, bitte.
Einen haben wir noch. Bei wem würden Sie sich rückschauend bedanken? Wofür würden Sie danken? Bei meiner Familie.
Bei Ihren beiden Schwestern, Ihren beiden Brüdern?
Ja.
Ihren Onkel und Tanten?
Ja. Vor allem die, die verstorben sind.
Und Sie würden wofür danken?
Dass Sie mich trotz meines Fehlverhaltens dennoch geliebt haben. Auch wenn Sie es nicht zeigen konnten.
Und dieses Fehlverhalten hat Ihr Leben stark geprägt, bis heute.
42 Jahre ist ja auch kein Pampstiel. Ist kein Pampstiel.
Und Ihre Perspektive ist tatsächlich, wie Sie es gerade angesprochen haben, das mit den Rückfällen durch zu sein. Irgendwann nicht mehr rückfällig
ja,
zu werden.
Ja, genau. Clean zu sein. Ja, richtig. Dass ich eine Person finde, die mir das vielleicht auch geben kann, was die Droge mir sonst gegeben hat.
Okay. Weil noch heute ist es so, wenn Sie Drogen nehmen, holen Sie sich was? Wärme?
Ja.
Geborgenheit?
Geborgenheit, ja.
Und diesen Kick auch, diesen Rausch?
Es gibt keinen Kick. Einen Kick gibt es für mich nicht mehr.
Aber es fühlt sich gut an oder fühlt sich nicht gut an?
Es ist eher teures Nasivin.
Teures Nasivin?
Ja, am besten kann man sich Nasivin holen, damit die Nase nicht mehr läuft. Hat man mehr von. Und man hat keinen Suchtfaktor. Das ist ein Rat für alle, die irgendwie damit mal rumexperimentieren wollen. Also macht es lieber nicht. Hat keinen Nährwert. Die wenigsten werden mit Drogen reich.
Ja,
die meisten verlieren ihr Leben, ihre Familien und alles, was
ihre
ihnen lieb war.
Ja. Und hätte es einen Job gegeben, den Sie gerne gemacht hätten?
Ja.
Also ich meine, was Sie gemacht haben auf dem zweiten Arbeitsmarkt, war ja auch viele Sachen. Haben Sie auch viel erlebt und viel erreicht und viel bewegen können.
Ja, aber das war halt immer nur der zweite
Arbeitsmarkt. Genau. Und was wäre so Ihr Wunsch gewesen?
Mein größter Wunsch wäre gewesen, eine eigene Firma oder einen eigenen Hof. Einen Reiterhof zum Beispiel.
Ja. Das haben Sie vorhin gesagt, dass Sie durch die Wälder reiten wollten. Ja. Sie haben reiten gelernt und haben es gemacht.
Ja, ich habe auch von
Hatten
Schockemühle...
Hatten Sie Pferde zu Hause, oder?
Damals? Ja, da wo ich herkomme, da gibt es Höfe, die haben Pferde von Schockemühle in ihren Ställen und da habe ich oft die Ställe sauber machen müssen.
Und da durften Sie auch reiten?
Ich habe die auch ausgeritten,
Hat es Ihnen jemand beigebracht oder haben Sie sich selbst beigebracht?
Ich habe mir das selbst beigebracht.
Und Westernsattel dann oder Dressursattel?
Ohne Sattel, wie mit Sattel. Über die Stoppelfelder ohne Sattel, das ist das Beste, was es gibt. Das Glück des Mannes liegt auf dem Rücken der Pferde. Nicht viel Wahrheit drin.
Weil es diese Verbundenheit ist mit der Natur, mit dem Tier, mit dem Leben, mit der Kraft.
Richtig.
Und das Getragensein und gleichzeitig die Gewalt, die Wucht.
Und die Geschwindigkeit, was Lebendiges zu führen.
Das letzte Mal, dass Sie reiten waren, ist wie lange her?
Das war in der letzten Therapie in Hohenhorst.
Also so 20 Jahre.
Da gab es einen Reiterbereich, 15 würde ich sagen.
Jahre, ja.
Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Vor allem die Reiterfreizeit.
Und wenn Sie in dem Bereich versuchen, irgendwo einen Job zu finden, als Stallbursche, als Helfer auf dem Hof?
Gerne. Aber
nimmt jemand jemanden, der substituiert ist?
Das ist die Frage.
Und deswegen
will ich raus aus der ganzen Geschichte. Mhm. Und ich überlege auch, ob ich nicht wieder aufs Land ziehe. Ich meine, da gibt es auch Drogen, aber da ist es wesentlich schwerer ranzukommen. Der Aufwand ist viel größer.
Gut, Sie bräuchten halt irgendwo eine Praxis, wo Sie, also wenn Sie noch im Programm sind, das mit der Don bekommen. Und da würden Sie dann auch wieder andere Leute sehen.
Richtig, und das will ich vermeiden.
Das heißt, Sie müssten erst aus dem Methadon-Programm raus und dann aufs Land ziehen.
Richtig, ja.
Und um aus dem Methadon-Programm rauszukommen, müssen Sie was machen?
Ja.
Also einen Willen haben,
abdosieren.
Ja. Und dann einen Ersatz finden.
Ja.
Wasser trinken. Kaugummi kauen.
Ja, Nasebohren. Nee, irgendwas. Nee, Nasebohren, das bestimmt nicht. Ich habe verschiedene Dinge, habe ich so noch im Programm, ne? Aber die möchte ich nicht unbedingt jetzt noch äußern. Die werden irgendwann in Zukunft wichtig sein, weil ich glaube nicht in der Ukraine, dass es dabei bleibt. Ich bin ein friedliebender Mensch, aber...
Sie haben die Befürchtung, dass der Krieg sich ausdehnt.
Ja. Wofür rüstet er denn so dermaßen?
Okay. Spannend.
Hm.
Und waren Sie immer obdachlos? Nee.
Nein.
Das heißt, Sie haben es immer geschafft, Ihr Leben so auf die Reihe zu bekommen.
Ja.
Dass Sie abgesichert waren, wirtschaftlich, ja. Dass Sie versorgt waren.
Ja, und dafür bin ich sehr dankbar.
Sich auch einen Betreuer holen oder jetzt auch noch einen Betreuer haben, der Sie begleitet.
Dafür bin ich auch sehr dankbar.
Dass der Staat sowas leistet, ne? Dass wir in so einem
Er könnte es auch für jeden anderen leisten. Könnte. Aber die Bereitschaft der Leute ist nicht da. Sie wollen sich nicht gängeln lassen, wo sie sowieso schon Probleme ohne Ende haben.
Also was ich verstehe ist, Ihre These, es gibt Menschen in der Drogenszene, die da drin sind, weil sie da drin sein wollen.
Mhm. Die gibt es definitiv auch. Ja.
Mhm. Ja. Die Hilfe nicht annehmen möchten.
Weil sie das Leben lieben, wie sie leben.
Was sehen Sie, wenn Sie in die Zukunft gucken, in Ihre Zukunft, in Ihre persönliche Zukunft? Dann sehen Sie das auf dem Land ohne Drogen mit Pferden.
Ja.
Ja.
Also es ist ein Wunsch, ne?
Ja, ja.
Ob es jetzt Realität wird oder nicht, das weiß ich nicht. Was Realität wird, das kann ich definitiv sagen, ist, der Sturm wird kommen. Ob klimatechnisch oder aber hier, wenn man Gen Osten sieht, der wird kommen. Leider. Da braucht man nur die Bibel zu Ende zu lesen. Da steht es geschrieben.
Sie meinen das Buch der Offenbarung?
Ja. Mhm.
Mit den apokalyptischen Reitern.
Ja.
Das war der Seher Johannes auf der Insel Patmos.
Ja, richtig. Und wie konnte er das alles vorausahnen, dass es ein falsches Firmament gibt und. Was damit gemeint ist, das wissen wir doch alle. Da sage ich nur Dankeschön, Mr. Elon Musk. Weil so viele Satelliten, die da oben rumschwirren, ich glaube nicht, dass es so gut ist. Das Internet ist mittlerweile so ein Fluch geworden, statt Segen. Da tummelt sich die Kriminalität.
Mhm.
Ne? Kinder haben es da besonders schwer. Ich verstehe überhaupt gar nicht die Eltern, die den Kindern so freizügig die Handys schon geben mit 5, 6 Jahren. Wie schnell können die an falsche Leute geraten?
Haben Sie schlimme Erlebnisse machen müssen, außer
nur ein schlimmes Erlebnis
in ganz frühen Jahren mit ihrem Erzeuger, wie Sie immer sagen?
Nein. Missbraucht bin ich nie. Nein.
Und ein schlimmes Erlebnis gab es, als Sie in Bremen, schätze ich mal, in der Zeit dann, oder? Sie wollten gerade ansetzen, was erzählen.
Ein schlimmes Erlebnis in dem Sinne, ne? Wenn man die Wahrheit sagt, die Wahrheit ist nicht gern gehört, die wird nicht gern gehört.
Und dann wurden Sie vermöbelt?
Nein, aber verleumdet, übel nachgesprochen und die ganze Palette durch. Man hat kein gutes Wort an mir gelassen.
Und wie ist das für Sie, dass es so zwei Gesellschaften gibt? Wird es immer so sein, muss das so sein, dass es die Szene gibt, also Menschen, die Drogen konsumieren oder substituiert sind und dass es Menschen gibt, die normal bürgerlich leben?
Solange es Drogen gibt, wird es auch Drogenabhängige geben.
Ja.
Allein der Kokain-Scheiß, der bringt einigen Menschen richtig viel Kohle. Und die werden Teufel tun, damit aufzuhören.
Und wie finden Sie, dass das jetzt der Cannabiskonsum legalisiert worden ist in kleinen Mengen?
Ach, das hätte viel früher passieren müssen. Weil dann hätte es viel weniger Alkoholiker gegeben. Und Cannabis ist wesentlich
weniger schädlich.
Wesentlich weniger schädlich als Alkohol. Alkohol ist schließlich das heftigste Zielgift. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, weiß ich, warum es so viele durchgedrehte Leute gibt.
Und warum waren Sie heute beim Arbeitsamt?
Ja, um
Sachen zu klären.
Um Sachen zu klären. Um mich auch wieder zu erkundigen, wie es denn aussieht mit einem besseren Job.
Im Moment sind Sie in der Maßnahme?
Im Moment bin ich in einer Fortbildung.
So?
Lobis. Lobis ist hier am Hafen.
Und was werden Sie fortgebildet?
Am PC.
Ist gut?
Naja, es ist. Ich war nie wirklich
begabter.
PC ist nicht unbedingt meine Materie, aber ich weiß, dass es unwahrscheinlich wichtig wird.
Okay.
Es geht nicht mehr ohne Digitale.
Ja.
Diese digitale
Geschichte. Und wie lange läuft das noch?
Ich denke mal ein halbes Jahr. Bestimmt noch.
Lieber Martin Summen, wenn Sie so einen Strich ziehen,
wie
bringen Sie es auf den Punkt? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
Rumgereicht von A bis Z und nie die richtige Partnerin gefunden. Ich dachte mal, dass ich sie gehabt hätte, aber
nie angekommen.
Nie wirklich angekommen, ne.
Und auf Droge hängen geblieben.
Ja, ich habe mein Leben verträumt, sozusagen. Ja.
Und gleichzeitig aber
gleichzeitig
den Boden unter den Füßen behalten, ja, die meiste Zeit.
Ja, ja.
Immer Schritte gegangen, in Therapien gewesen.
Ja. Und immer irgendwie
sich
auch
gekümmert, wieder in einer Maßnahme gewesen.
Ja, richtig.
Und die Termine auch wahrgenommen.
Und auch mich außerhalb meiner Beschäftigung darum gekümmert, dass wichtige Dinge, die mir wichtig erschienen, auch auf den Markt kommen.
Und sich engagiert bei der Tafel.
Ja, oder bei der A-Hilfe oder.
A-Hilfe ist?
AIDS-Hilfe.
Ah.
Ja. Und das Internet habe ich lange, lange Jahre abgelehnt, weil das sehr oberflächlich ist. Wenn man von sozialen Medien redet, dann steigen mir die Nackenhaare hoch. Weil so sozial sind diese Medien nicht.
Ich finde es auf jeden Fall sehr schön und sehr sozial, dass Sie sich auf dieses Abenteuer eingelassen haben, eine Stunde reden.
Ja, danke.
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen,
danke,
für Ihre Offenheit, Ihre Ehrlichkeit und dass Sie die Geschichte Ihres Lebens mit uns geteilt haben.
Ja, kein Problem, damit habe ich kein Problem.
Wer weiterhören will, dem empfehle ich die Folge mit der Überschrift 20 Jahre eingesperrt. Das ist also auch eine Folge, wo es um Gefängnis geht. Das ist die Geschichte von Stefan Drümel aus September 24. Einfach anklicken, hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
So, es gibt noch einen Podcast-Hinweis, einen Tipp. Songs wie Let It Be oder Summertime gibt es in unzähligen Versionen. Jazz, Hip-Hop, Elektro, Metal oder sogar Klassik. Der Musikpodcast Interpretationssache geht jede Woche auf die Suche nach den schönsten, überraschenden Coverversionen solcher Megasongs. Dabei schaut er, wie jede einzelne Version etwas ganz Eigenes aus dem Original macht, und er erzählt die Geschichten dahinter. Zum Beispiel, warum die Sängerin der West Side Story sich jahrelang nicht zu erkennen geben durfte. Alle Folgen von Interpretationssache gibt's in der ARD Audiothek.